Hallihallo, Hallöchen, sag ich mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche aufs Neue einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, zum Gemütlichen. Und so ward es auch ein weiteres Mal gewesen, was grammatikalisch Quatsch, aber inhaltlich fantastisch ist, denn zu Gast hatte ich Almut Schwacke. Und Almut hat einen fantastischen Job, denn sie arbeitet hauptberuflich mit der Welt der Geräusche, der Musik, der klangvollen Klänge. Sie ist nämlich nicht nur Komponistin, Sounddesignerin, sondern auch, und das ist so interessant, weil ich ehrlich gesagt davon vorher noch nie was gehört habe, Foley Artist. Und zwar, was machen Foley Artists? Foley Artists nachvertonen im Grunde Filme und Serien in Szenen, in denen die Originalgeräusche nicht mit in die Tonkammer gewandert sind. Und ich bin mir ganz sicher, das war die blödeste Art, diesen Job zu beschreiben, aber wir reden in der Folge auch nochmal darüber, deswegen, das ist gar nicht schlimm, ihr wisst jetzt schon mal grundlegend und könnt dann in der Folge nochmal anhören, wie Almut es erklärt und dann merken, wie schwer ich mich jetzt damit getan habe. So, aber das ist sie, das macht sie, es war fantastisch, das war ein ganz spannendes Gespräch, weil Almut macht ihren Job fantastisch. Also sie hat in der Vergangenheit bei zum Beispiel Spielen mitgearbeitet wie Anno 1800, Through the Darkest of Times, Dead Island 2. Sie hat auch ein eigenes Spiel mitveröffentlicht. Nuts heißt das, ein Spiel über Eichhörnchen. In diesen Spielen hat sie sich schon um Geräusche und Musik und Klänge und all das gekümmert. Sie hat auch schon bei vielen Filmen und Serien mitgearbeitet in dieser Funktion. Auch über das haben wir in der Folge gesprochen. Und es war deswegen so fantastisch, weil sie macht diesen Job so, so gut und sie hat so viel schon gelernt mit dieser Arbeit, dass es jetzt ein richtig, richtig wertvoller, einstündiger Einblick in ihre Arbeit war, den man so mal eben nicht bekommt. Und das war ganz, ganz spannend von ihr, so viele Dinge um ihren Beruf zu erfahren. Ich hoffe, dass es ihr da draußen genauso seht oder viel mehr hört. Wenn nicht, kann ich euch auch nicht mehr helfen. apropos nicht mehr helfen, eine Sache muss ich auch noch sagen. Ich finde das ganz toll. Ich nehme hier gerade diese Anmoderation auf und bin dafür aus einem Programm rausgetappt, schweren Herzens. Nicht schweren Herzens, weil ich nicht etwa Lust hätte, die Moderation aufzunehmen, sondern weil das, was sich in diesem Programm gerade abspielt, mir so einen wahnsinnigen Spaß macht. Und zwar, ich muss es jetzt kurz verraten, es ist die Siedler 2. Ohne Witz, ich spiele dieses Spiel aktuell hoch und runter, 1996 veröffentlicht worden. Und warum spiele ich es? Das ist jetzt ein bisschen Werbung, aber es macht nichts, weil es kommt von Herzen. Ich habe dieses Spiel für das Format Okay Cool Hold Dark zum ersten Mal jetzt gespielt und auch schon eine Folge drüber aufgenommen, über meine Eindrücke und wie das für mich so war. Eine Stunde lang spreche ich mit dem YouTuber und Let's Player Stein Wallen, ziemlich bekannter Strategie-Let's Player in Deutschland hier. Und die Folge ist auch schon raus, ne? Also wer Okay Cool unterstützt im Monat bei Steady mit knapp 5 Euro, kann sich diese Folge anhören. Darum geht's aber gar nicht, also am Rande nur. Ich will einfach nur nochmal sagen, dieses Spiel lässt mich nicht los. Ich spiele es immer noch und es ist so lustig. Ich habe drumherum wirklich einen Stapel von auch neuen aktuellen Spielen, die mal dringend angeguckt werden sollten. Und jetzt sitze ich hier und spiele Siedler 2, mein Gott. Naja, so ist das. Also, so viel von mir erstmal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem fantastischen Gespräch zwischen mir und Almut Schwacke. Wir hören uns im Anschluss gleich nochmal wieder. Ist das eigentlich eine Situation, mit der du vertraut bist? Ich kann mir vorstellen, mit dem, also jetzt mal ohne Witz, den spannenden Job, den du hast, da die müssen doch die Leute mit den Interviewterminen durch die Türen und Fenster reinrennen.
Zurzeit tatsächlich so ein bisschen, aber naja, es geht. Also ich meine, Spiele, Soundleute gibt es eine ganze Menge. Ne? Mhm. Und reden wir jetzt eigentlich heute in erster Linie über die Geräusche, also über Foley oder über Spiele?
Du, das wird ganz spannend. Das lassen wir ein bisschen offen. Also wir reden ja vor allem über dich. Das ist ja die Idee. Wir laden, also wir, mein Gott, mein großes Team und ich bestehen aus mir und meinen beiden Katern. Wir laden Gäste ein, die spannende Arbeit machen und dann ist das so ein bisschen der rote Faden, aber es ist genug Platz für im Grunde alles. Das heißt, es kann in jede Richtung gehen, die du dir auch so ein bisschen wünschst.
Okay. Ja. Gut, dann antworte ich mal anders auf die Frage. Also ja, es ist tatsächlich so, dass zurzeit eine ganze Menge Menschen was wissen wollen über meine Arbeit. Das ist natürlich schön. Aber Ton ist ja oft so eine Sache, die, wenn es gut ist, dann fällt es oft gar nicht so richtig auf. So, ne? Also natürlich gibt es so diese fetten Sachen wie irgendwie so Sci-Fi-Zeug oder was weiß ich, wenn es richtig schön explodiert oder so, dann nehmen das die Leute auch zur Kenntnis. Aber oft ist es halt so, wenn es gut ist, dann fällt es halt nicht auf, beziehungsweise fällt vor allem dann auf, wenn es nicht gut ist.
Mhm. Was ist denn der Anlass gerade, dass so viele Leute versuchen, mit dir zu sprechen?
Ich weiß es nicht.
So, ich dachte irgendwie, weiß ich nicht, großer Release, weiß ich nicht, du hast irgendwie einen viralen Blogpost geschrieben, der an mir peinlicherweise vorbeiging oder so.
Nee. Ach, du kannst ganz beruhigt sein, es gab keinen viralen Blogpost. Nee, kann ich nicht beantworten. Es gab diesen einen Artikel im Eurogamer, glaube ich, über Nuts und ja, meine Arbeit daran. Das hat jemand gefunden und deswegen mich kontaktiert. Also ich glaube, ich bin so was, ich habe ja so verschiedene Bereiche, in denen ich arbeite. Und dieser Geräuschemacherinnen-Bereich, der ist halt eigentlich oft so total verborgen. Es ist ja so ein Beruf, der kommt klassischerweise aus dem Film. Und also ich kann es ja mal kurz erzählen. Es ist so, das ist vielen Leuten gar nicht klar. Das war mir auch nicht klar, bis ich das erste Mal einen Geräuschemacher in Aktion gesehen habe, dass so ein Film, wenn er gedreht wird, dann wird da natürlich Ton aufgenommen, aber der zielt auf die Sprache ab. Also da ist halt ganz wichtig, dass die Sprache der Schauspielenden verständlich und gut erfasst wird. So. Und deswegen benutzen die da so Richtmikrofone, die alles andere sehr viel leiser und schlechter aufnehmen. Pardon. Und das bedeutet, dass so ein O-Ton von einem Film erstmal echt ziemlich still ist. Mhm. So. Das heißt, die ganzen Sachen, die man hören will, um das Ding lebendig zu haben, also von Klamotten über Schritte und alles, was die Protagonisten da so bedienen, das fehlt fast alles. Und selbst wenn es da brauchbare Geräusche gibt, dann ist es so, dass in der Regel spätestens dann alles rausfliegt, wenn das Ding synchronisiert wird. Also selbst wenn du unter einem Dialog schöne Schritte zum Beispiel hast, klar, wenn du dann den Dialog rausnehmen musst, weil der Film auf Französisch erscheinen soll oder in noch vielen anderen Sprachen, dann sind die Schritte, die gleichzeitig mit der Sprache aufgezeichnet wurden, halt auch weg. So. Und deswegen gibt es diesen Geräuschemacher-Part, wo dann im Studio später zum fertigen Film nochmal Geräusche aufgenommen werden. Möglichst synchron zum Bild eben. Und das sieht man als Verbraucherin halt überhaupt nicht. Und wie gesagt, viele Leute wissen, glaube ich, gar nicht, dass fast alles, was man in so einem Film hört, nachträglich draufgelegt wurde. So. Und die viele Geräuschemacher, die ich kenne, sind auch eher von der introvertierten Sorte, würde ich sagen. Mhm. es ist einfach kein Beruf, der so richtig doll präsent ist, was ich sehr schade finde, weil der total viel Potenzial hat, um den Sound auch Leuten nahezubringen, die damit eigentlich nicht viel am Hut haben oder sich dafür nie großartig interessiert haben. So. Weil, wenn man einmal sieht, womit da so die ganze Zeit rumhantiert wird und wie es so aussieht in so einem Geräuschestudio, das finden, also nach meinem Erlebnis wirklich alle Leute irgendwie total spannend und faszinierend. Und deswegen habe ich irgendwann auch gesagt, ich will das so ein bisschen nach meinen Möglichkeiten halt so ein bisschen mehr featuren und in die Öffentlichkeit bringen, weil es mir Spaß macht und es natürlich schön ist, wenn auch andere Leute sich bewusst freuen über Ton, aber halt eben auch, weil Ton so ein bisschen immer das Stiefkind in den Medien ist, was nicht nur nicht wahrgenommen wird, wenn es nicht schlecht ist, sondern eben auch in der Produktionszeit oft zu kurz kommt oder zu spät. So, ne? Also wir sind ja immer dann die Letzten, die sich, nicht immer, aber oft die Letzten, die sich sozusagen draufsetzen auf das Produkt. Und wenn sich alle anderen vorher zu viel Zeit gelassen haben, das Bild zum Beispiel, dann steht der Release-Termin trotzdem und der Ton muss dann immer sich noch hinten reinquetschen. Und ja, das sind so die beiden Beweggründe, die ich habe, weswegen ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das versuchen, einfach meinen Beruf ein bisschen greifbarer zu machen und mit Spaß zu präsentieren. Und ja, scheinbar funktioniert das.
Ja, ich muss auch sagen, beim Zuhören ist mir faszinierenderweise wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich schon tatsächlich Berührung hatte mit der Aufgabe und der Arbeit, die du dann machst, als Geräusche-Nachvertonerin im Grunde. Und zwar, seit Monaten läuft bei mir immer in Dauerschleife jeden Abend mindestens 1-2 Folgen von The Office. Weiß nicht, ob du kennst du The Office? Hast du damit mal US oder UK?
Ich glaube, ich habe die beide gesehen.
Magst du das?
Es ist schon ewig her.
Och, also okay, ich bin ein riesiger Fan. Ich drehe durch. Es ist einfach also, so.
Ich glaube, ich habe viel gelacht.
Ja, gut, das ist schon mal sympathisch. Das ist schon mal gut. Jedenfalls, genau. Und ich gucke natürlich, wie es auch anders nicht sein kann. Die ganzen Folgen kenne ich schon und jetzt gucke ich das immer und immer wieder. Und jetzt habe ich irgendwann auch angefangen, die ganzen Deleted Scenes zu gucken, die auf dieser DVD-Box drauf ist, die ich natürlich auch gekauft habe. Und da ist mir das mal aufgefallen, aber noch nie bewusst, weil ich das noch nicht wusste, was du mir gerade erzählt hast, nämlich, dass die Deleted Scenes, also die Szenen, die teilweise schon so früh wieder rausgenommen wurden aus dem Produktionszyklus und nicht erst in letzter Minute quasi beim Schnitt, wo man gesagt hat, wir haben nur 30 Minuten oder 28, wir müssen jetzt noch Szenen rausmachen, sondern wirklich Szenen, die ganz früh noch quasi nach dem Abdrehen, wo man gesagt hat, nee, machen wir nicht, die geht wieder raus. Das sind nämlich genau die Szenen, die so klingen, wie du beschrieben hast. Und ich konnte das bisher nicht zuordnen. Man hört die Leute relativ präsent sprechen, aber alle Geräusche, vom Blätterrascheln bis zum, die Leute laufen herum oder machen sonstige Geräusche, ganz dumpf, wenn überhaupt vorhanden. Und ich habe das ganz stark immer jetzt assoziiert mit diesen Deleted Scenes. Und jetzt wird mir auch klar durch das, was du erzählst, warum das so ist, weil die Foley Artists noch nicht ihre Arbeit gemacht haben und da dran gegangen sind und gesagt haben, so, das machen wir jetzt noch für die fertige Ausstrahlung. Mhm. Super faszinierend. Super spannend.
Total, ja. Es ist ja auch, ist auch so ein Punkt. Beim Dreh ist ja vieles auch fake, ne? Also so ein Marmorfußboden, der ist dann irgendwie Holzplatte mit irgendwas raufgeklebt. Und der muss aber dann später klingen wie Marmor und nicht wie Holzplatte mit irgendwas raufgeklebt. Mhm. Und genauso gibt's natürlich auch ganz viele Störquellen, ne? Irgendwelche Lichtgeschichten, die rumbrumseln und Ventilatoren, Kameras, die Geräusche machen. Dann hörst du, also was ja inzwischen auch ganz viel stattfindet, ist so dieser, wie sagt man, Handkamera-Zeugs, ne?
Ja, ja.
Wo dann natürlich auch die Kameraperson mitläuft, so zum Teil. Und du sollst aber dann später, wenn du jetzt so eine Szene hast, wo eine Person durch die Gegend schleicht, dann kannst du ja nicht zwei Leute laufen hören, ne? Lauter so Zeugs, also, aber wie gesagt, heutzutage wird wirklich fast jeder noch so kleine Film in irgendwelche Sprachen synchronisiert und dann ist es halt sowieso vorbei. Also es ist echt üblich, dass ganz viel mit einem sogenannten Voll-IT, also das nennt sich, IT steht für internationaler Ton, synchronisiert wird. Das heißt, das ist dann alles inklusive Atmos und Autos, die vorbeifahren, die noch angelegt wurden oder Explosionen oder was weiß ich und eben den handgemachten Geräuschen. Und das Einzige, was fehlt, ist dann die Sprache. So, das heißt, das Einzige, was dann in den Studios in Island und Norwegen und was weiß ich wo noch draufgelegt wird, ist die Sprache.
Jetzt hast du schon was ganz Spannendes gesagt, auf das ich mal hinaus möchte, und zwar der künstlerische Stempel. Der ist ja im Grunde bei dieser Arbeit nicht aufzutragen. Man kann, also das sage ich jetzt einfach mal gerne gleich korrigieren, als jemand, der von außen drauf guckt und zuhört. Das heißt, wenn ich in einer Szene bei, keine Ahnung, The Office, Jim Halpert hat einen Besen in der Hand und schwingt den Besen und putzt damit, dann kannst du ja nicht als Foley Artist sagen, so, und jetzt packe ich mal meinen unverkennbaren Stil im Tonstudio aus, wie ich diesen Besen schwinge, damit jeder, der anschließend diese Folge hört, weiß, aha, typisch du, das ist typisch dein Stil, das geht ja wirklich nicht. Ist das was, wo du sagst, das fehlt mir so ein bisschen als künstlerisch schaffender Mensch, weil ich frage mit dem Hintergrund, ich komme ja aus der Archäologie ursprünglich mal und ganz viele Vasen angeguckt, die 1000 Jahre alt sind und älter. Und da hat man gesehen, kaum ein Kreativschaffender hat sich die Gelegenheit nehmen lassen, irgendwo seinen Namen einzuritzen, wenn er was gemacht hat. Ist jetzt so ein bisschen ein White Stretch, aber es läuft so ein bisschen darauf hinaus, kreativschaffende Menschen sagen ja auch gerne, sind ja auch stolz auf das, was sie machen. Und jetzt machst du einen Job, in dem es ja eigentlich kaum möglich ist, das irgendwie anzuzeigen. Fehlt dir das also irgendwie?
Nee. Also ich möchte das dann so zumindest halb korrigieren.
Ja, gerne. Ja, bitte.
Also es ist natürlich richtig, dass man jetzt nicht an einem bestimmten Sound sofort hört, das ist Geräuschemacherin XY. Aber die Leute, die diese Foleys aufnehmen, also es ist im Studio ist ja immer noch eine andere Person, fast immer. Es gibt auch Leute, die machen das alleine, aber in der Regel ist in der Regie noch jemand anders, ein Geräuschetonmeister oder Tonmeisterin, die sozusagen beurteilt, wie es hinter dem Mikrofon klingt und auch mit drauf guckt, wie es sich so ins Bild einfügt. Mhm. Und diese Leute und auch die später noch alles nochmal richtig auf den Punkt schneiden, weil natürlich nicht, also naturgemäß ist alles, was ich mache, immer ein bisschen zu spät, weil ich reagiere ja aufs Bild, ne? Mhm. Also zumindest das wird korrigiert und natürlich ist auch nicht mal alles 1A synchron und das wird halt nochmal geschnitten. Und diese Leute, die da so genau nochmal raufgucken, die können, wenn sie regelmäßig mit bestimmten GeräuschemacherInnen zusammenarbeiten, erkennen, ohne es zu wissen, wer da jetzt eigentlich...
Wirklich? Ohne Quatsch? Das ist ja krass.
Also man erkennt es natürlich eher daran, welche Dinge zum Beispiel besonders gut sind. Also es gibt einfach Leute, denen liegen die Schritte besser und andere Leute, die haben wahnsinnig gute Ideen, wie sie die Props, also so alles, was nicht Schritte oder Klamotte ist, so umsetzen, dass es irgendwie spannend und lebendig ist. So.
Was liegt denn dir gut? Wo ist denn deine Stärke? Wenn Leute dich buchen, was kaufen sie denn da als Stärke ein? Das würde mich mal interessieren.
Oh, das kann ich dir nicht beantworten. Nee. Das musst du die Leute fragen.
Oder dann frage ich so rum, also, was macht dir am meisten Spaß vielleicht? Wo sagst du, boah, hoffentlich ist ein Besen in der Szene oder so? Ich weiß es nicht.
Naja, also ich muss schon sagen, ich bin, was diesen Filmgeräuschebereich betrifft, schon immer noch, obwohl ich echt schon ein paar Jahre dabei bin, fühle ich mich immer noch wie so ein junges Bambi da. Weil da gibt es halt, also die dienstalten Geräuschemacher, das sind tatsächlich in Deutschland, soweit ich weiß, alles nur Herren, das sind unglaubliche Zauberer. So. Mhm. Das kommt zum Teil daher, dass die aus einer Zeit stammen, wo es noch keinen digitalen Ton gab. Da gab es dann halt irgendwie ein Tonband und da gab es 2 oder 4 Spuren für Geräusche. So. Das heißt, das, was heute üblich ist, dass man wirklich jeden Futzel einzeln macht. Ne? Also wenn du da irgendwie 5 Leute hast, die in der Szene durchs Bild laufen, dann werden die alle einzeln aufgenommen. Und dann wird für jeden noch irgendwie eine Klamotte aufgenommen. Wobei, je nachdem, was es ist, bei Fernsehen vielleicht auch nur eine Spurklamotte für alle. Und dann noch alles, was die so bedienen. Ne? Von der Tastatur über die Türklinke bis zum Glas oder Telefon oder Stuhl. Alles, was die so bewegen und anfassen, wird einzeln aufgenommen. Und zu den Analogzeiten war das einfach nicht möglich. Und da haben die versucht, so viel wie möglich gut zu erfassen in einem Rutsch sozusagen. Und da gibt es dann wirklich so diese Leute, die klemmen sich einen Stift zwischen die Zähne, haben ein Stück Klamotte unterm einen Arm, im anderen Arm schon ein Glas, sitzen dann dabei auf einem Stuhl und laufen irgendwie 4 Leute gleichzeitig, ohne dass du das merkst. Also ne, so mit am rechten Fuß einen Stöckelschuh, am linken Fuß einen flachen Schuh. Und das ist wirklich echt unglaublich. Da explodiert mir mein Gehirn, wenn ich das sehe. So. Fühle ich mich da immer noch wie so ein krasser Anfänger.
Ja, ist das.
Und meine Arbeit ist auch hauptsächlich im Games-Bereich inzwischen.
Ja.
Was mir echt sehr gut passt, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch, weil, also dieser Foley-Job ist total toll, auch weil er eben so ganz viel Haptik dabei hat, ne? Also ich fasse die ganze Zeit irgendwie Sachen an und werkel mit denen rum, damit die so quietschen, wie ich das will. Oder muss darauf achten, dass ich das genau im richtigen Moment irgendwie das Glas auf den Tisch stelle oder irgendwie solche Dinge. Das macht total Spaß. Das ist so ein bisschen wie so, ja, so eine Mischung aus Tanzen und ein Instrument spielen. So. Aber der finanzielle und zeitliche Druck im Filmbereich ist unglaublich hoch geworden. So. Also die Produktionszeit auf Geräuschebene ist immer kürzer geworden und das, obwohl man immer mehr Dinge einzeln, also nacheinander bedient. Und das ist wirklich, also für so einen Standard-Fernsehfilm, so einen Tatort oder sowas, was ja nun schon echt eine größere Produktion im deutschen Fernsehen ist, gibt es in der Regel so 2,5 bis 3 Tage Aufnahmezeit für die Geräusche. Das heißt, du musst dann 90 Minuten Film in 3 Tagen maximal bedienen und das ist echt ein richtiger Knochenjob. So. Und
Entschuldigung, ich muss da ganz kurz mal reinfragen. Kannst du dir denn erklären, warum diese Geringschätzung da so ausgeprägt ist? Weil gerade vor dem Hintergrund von dem, was du gerade erzählt hast, diese Menschen, diese Zauberer, die da wirklich also Leistung vollbringen, da versteht ja sogar ein Laie beim Zuschauen, hier wird eine Technik angewandt, die kann man nicht einfach so. Sowas braucht Übung, Zeit, Training, alles Mögliche. Sowas muss ja wohl auch entgeltet werden angemessen. Und trotzdem sagst du, dass diese Geringschätzung, die sich dann spürbar macht bei Budgets und so, so ein bisschen ausbreitet, hängt das mit diesem Sprung ins Digitale zusammen? Dass es dann nach außen hin plötzlich so wirkt mit, naja, so schwer ist es vielleicht doch gar nicht mehr, oder woran liegt das?
Also es hängt sicherlich auch mit der Globalisierung zusammen, ne? Also ein Thema, was gerade ganz heiß ist für die deutschen Filmschaffenden, ist das Abwandern in Länder, wo es billiger ist. Inzwischen ist es halt auch so, also ich glaube schon mehrere Jahrzehnte, dass eigentlich fast alle Filmschaffenden Freiberufler sind und also Tonfilmschaffenden. Und das ist natürlich immer eine richtig schlechte Ausgangslage für gute Preise. So. Also da sind auch einfach, obwohl, ja, also es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die da sind und qualifiziert sind. Und ja, dann ist es halt immer so, es reicht, dass irgendwie jemand Anfang 20 ist und noch zu Hause wohnt und dann macht er es halt einfach irgendwie viel billiger als alle anderen. Und dann ist damit schon so eine untere Marke gesetzt. Jetzt ist es so, dass bei den Geräuschemacherinnen, da gibt es jetzt nicht so viele. Aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es sich so entwickelt und es ist wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen, weil natürlich alle ja unter diesem Freiberufler-Druck stehen, wenn ich den Job nicht annehme oder zu teuer bin, dann kommt der Kunde nie wieder vielleicht. Und wenn jemand anders finden, der es macht für den Preis und der ist okay, dann ist der Kunde halt weg. So. Und aber ja, es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es so wenig sichtbar ist. Ich frage mich nur, ob das früher anders war. Also diese Foley-Geschichte kommt ja aus den Stummfilmzeiten, ne? Also als man irgendwann angefangen hat, die Stummfilme mit Musik zu unterlegen, gab es dann irgendwann auch die Bestrebung, da einzelne Soundeffekte live mit dabei zu haben. So. Und dann gab es da halt irgendwie einen Geräuschemacher mit dabei, der die Schritte bedient hat und so ein paar Dinge so. Oder auch mal eine Windmaschine und solche Sachen. Ja, und heute sieht man das wirklich selten. Es gibt ja jetzt klappert es hier bei mir im Hintergrund. Hast du das
Oh, um
gehört?
Gottes Willen. Kennst du die Quelle oder ist das gerade gruselig?
Nee, das ist mein Sohn, der hier durch
Ach
den Flur
gut.
stapft,
Ich
obwohl ich
hatte
ihm
schon
vorher
echt
gesagt
Angst.
habe, du bist bitte leise zwischen den Reisen.
Hatte richtig Angst kurz, ey.
Nee. Ja, also was es heute noch gibt live, sind ja diese also so Live-Hörspielgeschichten gibt es ab und zu. Aber das ist jetzt auch nichts, was da braucht man schon richtig große, bekannte Acts, damit die Leute dafür Geld ausgeben und da hingehen. So, ne? Also das schaffen die 3 Fragezeichen, die füllen ja richtig große Hallen und hier, wie heißen die anderen? TKKG, mit denen habe ich mit einem Kollegen zusammen vor 2 Jahren mal so eine kleine Tour gemacht. Das geht dann auch, aber so alles, was kleiner ist, da kommen halt einfach nicht genug Leute, damit das Sinn macht, weil es natürlich auch echt ein Riesenaufwand ist. Ne? Also Leute auf die Bühne stellen. Also Bühne ist, glaube ich, einfach auch ein recht teures Vergnügen so insgesamt.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, Ton ist einfach nicht so sichtbar. Also gerade diese Ebene vom Ton. So Musik ist ja dann was die Leute oft irgendwie begeistert oder so ganz direkt berührt. So. Und die gerade der Geräuschebereich ist halt, wie du auch schon gesagt hast, so der ist halt ein sehr unauffälliger Bereich. Ne? Also es wäre wahnsinnig auffällig, wenn die Schritte nicht da wären, alle die ganze Zeit. Aber wenn sie da sind und gut sind, dann klingt es halt einfach nur wie normal, so, ne? So wie du es eigentlich haben willst. So. Ja. Und es ist total schwer, ja, da zu sehen, wie viel Magie dahinter steckt, so, dass es so wird.
Das ist ein gutes Stichwort, weil da muss ich noch mal kurz nachfragen wegen der Arbeitsweise heute. Mit dem, du hast ja schon gesagt, verstärkt digitalen Arbeiten. Stelle ich es mir auch richtig vor, wenn ich dann überlege, da muss es ja dann mittlerweile so eine Art riesengroße Sounddatenbank geben, bei der ich mir vorstellen kann, wie gesagt, ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich, bei der ich mir vorstellen kann, da sitzt dann auch jemand, der sich auskennt, vor so einem Programm und komponiert das quasi anhand der Files und sucht die richtigen raus, die er für seine oder die sie für seine Szene, ihre Szene braucht. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass im modernen Foley-Arbeiten man vielleicht gar nicht mehr da sitzt mit Stöckelschuh und flachem Schuh und Zahnbürsten zwischen den Zähnen oder so, sondern dass man viel auch in diesen Archiven blättert. Nee. Oder ist das nicht so?
Nee, das ist glücklicherweise nicht so. Also zumindest im Film nicht. Und das hat den einfachen Grund, dass es immer noch komplizierter ist, das richtig gut dann zu machen. Also zum Beispiel die Zahnbürste. Ne? Wenn sich da jemand irgendwie sichtlich im Bild die Zähne putzt, so, dann siehst du ganz genau, in was für einem Rhythmus der das macht. Und genau das zu finden, ne, auch so der Wechsel von Backe auf die Schneidezähne und Mund auf, Mund zu und das ganze Zeug, das hörst du. Also es fällt dir zwar nicht auf, vielleicht, wenn du den Film guckst, aber du hörst das am Sound. So. Und das so in der Library zu finden, ist schon mal schwierig. Und selbst wenn du die einzelnen Sounds da hättest, es wäre einfach total fummelig, so aneinander zu schneiden, dass es gut ist. Und es geht dann einfach immer noch schneller, dass sich da jemand hinsetzt, der das schon ein paar Mal gemacht hat und sich dann zum Bild die Zähne putzt.
So. Ja. Und du hast noch was Spannendes gesagt, darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus. Du hast erzählt von den Unterschieden Arbeit für Spiele und Arbeit für Serien und Filme. Und eine Sache hast du schon genannt, finanziell. Aber gibt es denn da noch andere Unterschiede, was so das Arbeitsvorgehen angeht? Vielleicht auch für die Leute da draußen, also was bei den Spielen, ich habe mal recherchiert, ist ja wirklich eine beeindruckende Liste, was du alles schon gemacht hast. Aber jetzt nur mal, um herauszupicken, Through the Darkest of Times, Anno 1800, Dead Island 2, das sind ja bekannte Spiele. Wie unterscheidet sich denn da jetzt die Arbeit dann zum Film und TV und Serien und sowas?
Also zum einen ist es so, dass, also ich meine, ich kann natürlich jetzt in erster Linie aus meiner eigenen Erfahrung sprechen.
Ja.
Im Film habe ich so erlebt, dass die einzelnen Tätigkeiten ziemlich stark voneinander abgegrenzt sind. Also es gibt Leute, die sind darauf spezialisiert, den O-Ton zu schneiden und zu putzen und schön zu machen. Also die Sprache in erster Linie der Schauspielenden. Dann gibt es Sounddesigner und Sounddesignerinnen, das sind die vorwiegend digital dann arbeiten und Atmos dazulegen und alles, was eben nicht im Geräuschebereich, also im Foley-Bereich bedient wird, also sprich Autos, die vorbeifahren, auch die klingen im O-Ton nicht unbedingt so, wie du sie haben willst. Ne? Oder da gibt es ja total viel Zeug, also Telefone, die klingeln. Mhm. Im Sci-Fi-Bereich natürlich alles, was da irgendwie piept und brummt und vorbeifliegt und keine Ahnung. Also diese ganzen Sachen kommen vom Sounddesigner oder der Sounddesignerin. Dann gibt es die Foley-Artists, dann gibt es die Foley-Editoren, die das, was wir produzieren, nochmal schneiden. Und dann gibt es Leute, die Musik machen und am Ende gibt es noch MischtonmeisterInnen und mir war das irgendwie, also ich bin sehr froh, dass ich im Spielebereich aus viel mehr Bereichen gleichzeitig schöpfen kann. Ich komme ja eigentlich aus der Musikecke, also ich habe ein klassisches Tonmeisterstudium absolviert und bin total froh, dass ich, also vor allem im Indie-Game-Bereich ist es halt oft so, dass eine Person da fast alle Hüte auf hat im Ton Und das finde ich super. Also, dass ich sowohl digitales Sounddesign mache, als auch dieses Handgemachte und Musik machen darf und manchmal auch sprechen darf und sowas und das ganze Ding nachher mischen, finde ich super, weil ja, es bedient einfach viele, viele meiner Talente und ich habe auch immer so das Gefühl, es hält mich auch im Gehirn so ein bisschen fit, sodass ich nicht immer genau das Gleiche mache. Und es ist eben auch so, ich finde auch diesen Wechsel zwischen dieser körperlichen Geräuscharbeit und dem dann doch eher Klicken total angenehm. So. Also nur das eine jeweils wäre wahnsinnig anstrengend. So. Und beides zusammen finde ich toll. Und jetzt ist es so, dass du hattest auch nach den Unterschieden gefragt, dadurch, dass der Ton in Spielen meistens interaktiv ist, geht man das natürlich auch anders an als so einen Filmton. Ne? Im Filmton ist es halt so, du hast einen Film, der ist irgendwann fertig geschnitten und dann ist das so eine Bildwurst, die immer gleich ist. Und diese 90 Minuten, die sind immer gleich, egal wie oft du das Ding guckst. Wobei es gibt ja auch inzwischen so, wie nennt man das? Interaktive Filme, ne, wo du sozusagen unterschiedliche Handlungsstränge verfolgen kannst. Aber auch das sind ja dann eher so ausgewählte Filme, so in die man sich reinbegibt. Du hast da nicht diesen Grad von Interaktivität, wie du es bei Spielen hast, wo du einfach nie weißt, wann die Leute rumlaufen oder stehen bleiben oder wann sie die Aktionen ausführen, die sie machen wollen, sollen, können, wie auch immer. Und das heißt halt, im Film machst du dann eben auch eine Tonspur, die an jeder Stelle richtig geil passt und die auch so eine Art Spannungsbogen hat. Und bei einem Spiel weißt du das halt oft einfach gar nicht. Du weißt nicht genau, wann jetzt der Wechsel von total unaufgeregt zu, oh Gott, jetzt geht's um Leben und Tod, kommt. So. Und musst dann irgendwie gucken, dass du auf möglichst viele Situationen gut reagierst mit dem Ton und dass es irgendwie immer möglichst gut klingt. So. Also jetzt zum Beispiel so Sachen wie Geräusche sind im Film halt szenenweise dann oft schon auch so eine Wurst. Also wenn ich zum Beispiel so einen Charakter laufe, dann versuche ich da möglichst viel am Stück zu bedienen und wenn es irgendwo holpert oder nicht gesessen hat, dann setzt man da nochmal an. Während man bei einem Spiel oft einfach einzelne Schritte sozusagen freischneidet und dann so einzeln antriggert. Weil wenn du da jetzt auch so eine Schrittwurst von 20 Schritten nehmen würdest und die loopt die ganze Zeit und es ist ein Spiel, wo du mehr als 10 Schritte laufen musst, dann fällt dir das sehr schnell auf. Also unsere Gehirne sind einfach super gut da drin, so Muster zu erkennen. Und das muss man halt im Spiel dann vermeiden, dass das nervt.
Du, ich muss mal ganz kurz reinfragen. Jetzt mal wirklich, Schrittwurst, Bildwurst, das ist so ein toller Begriff, weil er ganz genau beschreibt, was gemeint ist. Ist das Branchensprech? Sagt man das im Tonstudio? Oder ist das deins?
Ich glaube nicht, dass man das so sagt, nee.
Aber warum nicht? Es ist so gut. Ich habe ja keine Ahnung von dem Kram und höre das und weiß sofort, was du meinst. Das ist ja so toll. Entschuldige, ich wollte nur mal kurz fragen, weil das ist so, ach, schön, schön, Marc. Jetzt habe ich dich aber rausgebracht, ne?
Nö, ja, mach nichts, alles gut.
Ach schön, also super spannend. Du hast schon auch von was gesprochen, was ich mich auch gefragt habe in Vorbereitung auf das Gespräch hier, nämlich deine Ausbildung. Das heißt, da warst du quasi schon zum Zeitpunkt der Ausbildung und dem Studium in der Richtung des Jobs, den du jetzt machst. Du warst quasi schon auf diesen Gleisen in diese Branche hinein unterwegs. Das heißt, man müsste eigentlich noch vorher ansetzen.
Nein, gar nicht.
Ach krass, wirklich?
Nee, also ursprünglich habe ich mal gedacht, ich werde Popmusik produzieren. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, dann, also zumindest damals hat es überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dann ein Tonmeisterstudium an der UdK Berlin hinzulegen, weil das wirklich sowas von klassisch ist, dass einem da schon so ein Geigenbogen aus der Nase wächst quasi. Aber ich habe es aus verschiedenen Gründen gemacht und es war auch total, auch wenn ich vieles gehasst habe, war es für mich, glaube ich, total gut. Ja, aber schon während des Studiums hat sich für mich so rauskristallisiert. Also zum einen ist da einfach überhaupt gar kein Geld zu holen, so für Hinz und Kunst, sage ich jetzt mal. Weil, also gerade im Popmusikbereich, ne, es gibt so viele Leute, die, also die Technik ist inzwischen wahnsinnig billig vergleichsweise. Also wenn man das mit den 50er, 60ern vergleicht, wo so eine Mehrspur-Bandmaschine unfassbar teuer war und so ein riesiges analoges Mischpult, das konnte sich irgendwie kein Schwein leisten. Das gab es nur in den großen Studios und inzwischen hat einfach jeder Honky irgendwie in seinem Proberaum ein taugliches Setup stehen, um aufzunehmen, und es gibt super viel Wissen darüber, wie man geilen Sound macht, und es muss auch gar nicht immer alles geil klingen, so. Sprich, es ist einfach echt super schwer, glaube ich, da ein Bein an den Boden zu kriegen. Punkt. Und ich habe auch schon festgestellt, irgendwie liegt es mir auch nicht so richtig. Also ich fand diesen Prozess von, du hast dann da so eine Band im Studio und arbeitest mit denen super intensiv für eine Woche oder zwei zusammen und schlägst dir die Nächte um die Ohren und alle sind total begeistert oder so. Und dann so am Ende sagen die, ja, geil, danke, und fahren nach Hause. Das fand ich immer total kacke irgendwie. Ich bin dann echt immer in so ein Loch reingefallen. Und da zum Beispiel fand ich es viel schwieriger, so eine eigene, für mich so einen Frieden mit meiner Rolle zu machen. So.
Das heißt, da muss ich kurz fragen, das heißt, du hast auch das schon mal dann wirklich auch gemacht. Also du hast dann wirklich, du standst dann schon als Produzentin und hast das gemacht.
Ich habe in erst, nee, also nur während meines Studiums.
Ach krass.
Also ja, da, muss, also da hat man halt Zugang zu diversen Tonstudios, die in der Uni sind. Und im Prinzip hat man da relativ freie Hand, was man macht. Also die meisten nehmen halt in erster Linie irgendwie Orchester oder Kammermusik oder sowas, also klassische Sachen, manchmal auch ein bisschen Jazz auf, wobei inzwischen hat sich es auch geändert. Also wenn ich jetzt hier zu viel hate auf den Studiengang, dann nehmt mich nicht ernst, weil es hat sich, glaube ich, wirklich vieles modernisiert. Damals war es noch so, also man muss sagen, damals war die Popmusik da wirklich auch ein sehr ungeliebter Bereich. So.
Wo sind wir denn damals? Wo sind wir gerade so zeitlich etwa?
Warte mal, lass mich überlegen. Ich habe 97 Abi gemacht und dann habe ich, glaube ich, 98 angefangen zu studieren. Und dann habe ich 13 Semester studiert.
Und da war ich 9 Jahre alt. Ein kleines Baby, ja.
Ja, oder ich eher so Uroma.
Ich das Baby, aber ja, klar, da kann ich mir vorstellen, andere Zeit nochmal, ne?
Ja, auf jeden Fall, also, ja. Du hast mich irgendwas gefragt.
Ich habe auch gerade fieberhaft überlegt. Ich muss auch gestehen, vielleicht nehme ich die Pause mal ganz kurz, während du dich sammelst, um eine Info zu veräußern, die ich eigentlich am Anfang sagen wollte. Aber dann waren wir schon so schnell mittendrin im spannenden Gespräch. ich habe vorhin ein schlechtes Zeitmanagement bewiesen und habe mir tatsächlich noch, also die Uhr sagte mir, in 12 Minuten muss ich hier sitzen, und wir wollen ja pünktlich heute sein, weil wir beide, aber du auch, noch in Termine eingebunden sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt noch 12 Minuten, schaffe ich es da, so eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu packen und aufzuwärmen und zu essen? Und alles in mir schrie, na klar, ist ja gar kein Problem. Dann habe ich das gemacht. Und warum erzähle ich das? Ich habe immer noch leichte Bauchschmerzen, weil ich dann hier mir so eine Mischung aus Kühlklotz und Tomatenmark in den Mund gerammt habe. Und das war eigentlich, was ich am Anfang erzählen wollte, als wir uns in meinem Kopf noch so zusammengefunden haben. Und wir kennen uns ja auch gar nicht, und wer weiß, haben wir uns was zu sagen, dachte ich mir, die Geschichte nehme ich mit. Aber dann, zu meiner schönen Überraschung, plötzlich mittendrin gewesen, und jetzt habe ich aber trotzdem noch einen Weg gefunden, das zu erzählen. So, hast du dich gesammelt wieder?
Ja, ich weiß auch jetzt wieder, was die Frage war.
Ja, guck mal, sehr gut. Ja.
Es ging nämlich darum, dass ich eben gar nicht auf dem Weg in diese Richtung war mit
Ganz
dem Studium.
Genau,
und ich habe dann während des Studiums eben schon gemerkt, irgendwie so ist diese Rolle nicht meine. So. Und hab das dann, also ich war zwischendurch gegen Ende echt ganz schön frustriert auch, und hab das dann aber eben, hab den Abschluss gemacht, und ja, dann stand ich da, ne? Also man muss auch sagen, die klassischen Tonmeister, wie sie damals aus der Uni rausgekommen sind, die wurden eigentlich kaum gebraucht. So, das war damals schon so. Und der klassische Anwendungsfall für so einen Diplom-Tonmeister von der UdK ist wirklich zum Beispiel beim WDR zu sitzen als Haustonmeister und da die Konzertaufnahmen zu machen, ne? In der Philharmonie und so. Oder vielleicht auch mit der Big Band oder so. Und das sind halt Stellen, die werden auf Lebenszeit vergeben, so, und dann sitzt da halt so ein Tonmeister, bis er irgendwie mit 70 dann irgendwie sagt, jetzt will ich keinen Bock mehr.
Auf Lebenszeit, Wahnsinn.
Und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt heute auch noch so ist, bestimmt auch alles anders, aber es gibt, also man muss sagen, die haben schon nur 3 bis 4 Leute pro Semester aufgenommen an der UdK und es gibt auch nur eine andere Uni, die das Gleiche auch noch so bedient, in Detmold. Und obwohl da jedes Jahr nur irgendwie 15 Leute rauskamen, fertige, es ist unglaublich schwer, da irgendwie unterzukommen. Wow. Und jetzt wollte ich ja nicht mal im klassischen Bereich arbeiten, so, und hatte diese krasse klassische Ausbildung und bin dann zufällig über einen Kommilitonen, der hat damals schon angefangen zu arbeiten, und über den bin ich dann, habe ich angefangen als Synchrontonmeisterin zu arbeiten, also Sprache aufzunehmen, also Synchronsprache, also wenn Filme synchronisiert werden. Und schrecklicher Job.
Echt, warum?
Weil das totales Fließband ist. Es ist wahnsinnig durchgetaktet. Du musst da echt eine irrsinnige Menge an Takes hinlegen, also gerade wenn es um Fernsehen geht, bei Kino, bei großem Kino ist es ein bisschen entspannter. Aber selbst da, also das ist richtig Fließband und man sitzt halt eigentlich nur da und bedient halt so einen Regler und einen Rechner. So. Also ist jetzt auch jetzt nicht so,
muss man
nicht so
mögen,
spannend.
Ne? Ja,
und wenn man dann noch, es sitzt dann auch immer noch so ein Synchronregisseurin mit dabei. Und wenn der oder die sehr nett ist, dann ist es nett, aber wenn die nicht nett sind, dann ist es einfach nur scheiße. Und also ja, ich fand's in erster Linie anstrengend. Es gibt auch Leute natürlich, die da happy und zufrieden sind und ist auch gut so, aber für mich war das so ein Brot- und Butter-Job. Aber darüber bin ich dann so in Richtung Film so ein bisschen gerutscht und habe dann auch so angefangen, ein bisschen Sounddesign zu machen. Und irgendwann fragte mich dann ein Freund, der auch ein großer Sounddesigner war, inzwischen leider nicht mehr lebt, der meinte, sag mal, willst du nicht für mich einen Foley-Schnitt machen? Und ich gesagt, ja klar, aber was ist denn das? Ich wusste überhaupt nicht, wovon der redet. Und weil ich eben, also die meisten Leute, die im Filmtonbereich arbeiten hier, die ich kenne, die kommen von der Potsdam, von der HFF, ne? Das ist eine Filmhochschule. Das heißt, die wissen genau, was im Film passiert, auf der Tonebene so. Ich hatte überhaupt keinen Checker eigentlich so, ich wusste das nicht. Und wusste bis dato dann eben auch nicht, wie das mit den GeräuschemacherInnen so ist, dass es diesen Beruf überhaupt noch so gibt und was die da die ganze Zeit machen. Und dann meinte eben dieser Freund, du, das ist kein Problem so, dass du keine Ahnung hast. Ich habe super verhandelt, du wirst auch dafür bezahlt, dass du während der Aufnahmen mit im Studio sitzt und guckst dir das einfach an und guckst, was auf dich zukommt und am Ende musst du das eigentlich alles nur synchron zum Bild schneiden. Und ich so, ja, das klingt so, als würde ich das hinkriegen. Und dann bin ich da in dieses Studio gefahren zu den Geräuschaufnahmen und das war echt so ein Gänsehautmoment für mich. Das war bei Hanse Wahns, das ist ein ganz, die haben ein Geräuschestudio in Moabit. Er ist der Tonmeister dort und es gibt da auch den Carsten Richter, auch einer der größten, tollsten deutschen Geräuschemacher. Wobei in dem Fall saß da jemand anders, der Jörg Klinkenberg, auch ein ganz toller Geräuschemacher. Und ich saß dann da eben in diesem Regieraum und habe den Geräuschemacher gar nicht gesehen, aber habe zum ersten Mal da dann wirklich gesehen, so was da eigentlich zu hören ist zum Bild, nämlich fast nichts. So. Und dann ging die Aufnahme los und dann hat dieser Geräuschemacher angefangen, halt erstmal die Klamotten zu bedienen. Und so, dass es halt so ganz dezent so ein bisschen, ja, dass du einfach gespürt hast, dass die Leute sich da bewegen.
Ja.
Und dann kamen die Schritte dazu und dann so eine Plastiktüte, die hinten durchs Bild wehte und lauter so kleine Dinge. Und ich war total verliebt, weil das war wirklich so, der hat das Ding zum Leben erweckt. Das war so ein bisschen wie so aus 2D, 3D machen. So. Also es war total toll und dann bin ich in der Pause mal rübergegangen in den Raum, wo der Geräuschemacher saß Und dann war es vollends geschehen, weil um mich, weil es war halt ja im Prinzip wie so eine große Garage voller Krempel so. Und dann hat er immer so, ich habe da eine Weile da zugeguckt, auch beim, während die Aufnahmen dann weitergingen, habe mich da still in die Ecke gesetzt und zugeschaut. Und es war einfach total faszinierend. Er hat dann immer so, oh ja, warte, warte. Also es läuft halt immer, weil so man schaut sich die Szene erstmal an und um so einen Eindruck davon zu bekommen, was eigentlich nötig ist. Und dann macht man sowieso immer erstmal die Grundlage, sprich Klamotte und Schritte. Und dann kommen so die ganzen anderen Sachen so. Mhm. Und je nachdem, was es ist, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du da so einen Protagonisten hast, der gerade auf dem Moped irgendwie durch die Gegend heizt und die Kamera ist ganz nah dran, dann macht man irgendwie auch so das Klappern vom Moped. Wenn es jetzt so ein altes, schrottiges Ding ist, dann klappert man da auch ein bisschen was mit. Ne? Also man versucht schon auch so, die ganzen Dinge so ein bisschen spürbarer zu machen und denen so eine Textur zu verleihen oder so ein Material durchklingen zu lassen. So. Mhm. Und dann hat er immer so, oh ja, warte, warte, da habe ich was. Und dann ging er an irgendeine Kiste und hat da rumgefühlt und dann irgendwas da rausgezaubert. Und ich fand das wirklich echt super toll. Und dann habe ich den lange bequatscht, ob er mich nicht ausbilden möchte. Und das Thema Ausbildung ist in dem Bereich extrem schwierig. Das existiert nämlich eigentlich gar nicht. Weil es halt, es gibt keine offizielle Ausbildung für diesen Beruf. Mhm, es ist eigentlich so Wissen und Handwerk, was von einem zum nächsten vererbt wird. Und früher ist das so passiert, dass die, soweit ich das weiß, dass da die GeräuschemacherInnen, die es nicht gab, noch angestellt waren, oft bei so Postproduktionshäusern. Und da gab es dann den Rahmen dafür zu sagen, ey, ich habe hier einen Assistenten und der hilft mir. So. Der geht mir zur Hand und dafür lernt er meine ganzen Tricks. So. Und der kriegt da auch ein, zwar nicht tolles, aber der wird bezahlt dafür. Und jetzt, wo alle Freiberufler sind, gibt es das natürlich nicht mehr. Ne? Da kann halt keiner irgendwie jemanden bezahlen dafür, dass er ihn ausbildet. Ja. Kannst du froh sein, wenn du jemanden findest, der sagst, ja, ich lasse dich zugucken. Und dann, ja.
Ja. Und wie, ja? Oh, Entschuldige, ich wollte dich da jetzt nicht unterbrechen.
Ja, ja, ist gut.
Und wie bist du von dort dann in noch zusätzlich, oder ja eigentlich schon, das lief eine Weile parallel, in die Welt der Spiele reingefallen? Weil ich gucke hier gerade, ich bin ja gerade auf deiner Webseite, da steht zumindest bei den Einträgen, die du da genannt hast, beim ersten.
Die beim ist ersten, so alt.
Ja, ja, aber ihr erster Film steht 2009, Anonyma, eine Frau in Berlin. Von Max Färberböck. Und bei den Spielen sehe ich als ersten Eintrag zumindest 2013 Rainbow Skies von SideQuest Studios. Ja. Wie hat das geklappt? Wie bist du denn noch in die Welt der Spiele reingekommen? Und vor allem auch, warum wolltest du denn eigentlich, weil das habe ich noch gar nicht gefragt, aber ich nehme es einfach mal an, du scheinst ja wohl Mensch zu sein, der auch schon vor dieser ganzen Welt gespielt hat, weil es diese Bindung zu diesem Medium irgendwie gibt. Oder wie bist du da reingekommen?
Ja, witzigerweise bin ich, als ich über meinen Beruf nachgedacht habe, als Kind und Teenager nie auf die Idee gekommen, dass Spiele Sounds brauchen.
Ja.
Wirklich total seltsam. Der war halt immer irgendwie mit dabei, der Sound, aber irgendwie habe ich das nie als Tätigkeitsbereich gesehen. So richtig viel gespielt habe ich eigentlich erst, als ich angefangen habe zu studieren. So habe ich ganz hart Counter-Strike gegrindet damals.
Mega gut.
und ja, aber auch da ist war der Groschen nicht gefallen. Es war, glaube ich, wirklich Zufall, dass ich im Internet über so eine Ausschreibung von genau diesem Entwickler da gestolpert bin. Und dann dachte, stimmt, da gibt es ja Leute, die kümmern sich um den Ton so. Und dann habe ich mich da beworben. Und dann haben die mich genommen. Und dann habe ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was zuerst kam, aber ich habe zu der Zeit auch angefangen, auf diese Berlin Mini-Jams zu gehen.
Ja, ja.
Und da dann auch angefangen, mehr Sound zu machen für Spiele. Und dann ist das so vor sich hingewachsen. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, zum einen, dass ich es eben für mich schöner finde, weil ich mehr Dinge tun kann, mehr aus mehreren Bereichen schöpfen kann. Auch was die Abläufe betrifft. So, also bei den Spielen, gerade bei den Indie-Games, ist es ja sowieso nie richtig gut organisiert. Und da machst du dann irgendwie am gleichen Tag irgendwie drei verschiedene Sachen so, ne? Während bei einem Film, das eher so alles nacheinander kommt. So, da wird erst der O-Ton geschnitten und dann wird das Sounddesign gemacht und dann irgendwann gegen Ende vom Sounddesign kommt der Geräuschemacher und macht noch was und so, ne? Das ist alles eher so in so Blöcken hintereinander und bei den Spielen, an denen ich arbeite, kommt immer alles gleichzeitig und das finde ich super. Es bietet auch zeitlich mehr Flexibilität insgesamt, so für mich in der Art und Weise, wie ich meinen Tag gestalte, so. Und ich habe aber auch festgestellt, ich finde die Spieleszene einfach viel sympathischer. Ja, also irgendwie, und das ist verrückt, weil wenn du Leute nach Spielen und Sexismus fragst, ne, dann schlagen die ja gleich die Hände beim Kopf zusammen, weil es ja immer den einen Skandal nach dem anderen gibt, so. Aber gerade im Indie-Bereich erlebe ich die Leute als unglaublich, also zumindest im Berliner Indie-Bereich, unglaublich bunt und aufgeschlossen und selbst wenn sie nicht bunt und überwiegend weiße Cis-Männer sind, dann erlebe ich dann ein relativ hohes Bewusstsein dafür, dass dieser Zustand so ist und dass es eigentlich Sinn macht, den zu ändern.
Ja.
Während in der Filmtonlandschaft, soweit ich da unterwegs war, war es wirklich sehr männerdominiert und auch so, dass ja, also ich sehe da bisher auch immer noch nicht so richtig viel Wunsch bei den Herren, das zu ändern.
Wie ist da so die Stimmung? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist es eher so ein, man macht dir als Frau klar, also eigentlich wollen wir dich nicht? Oder geht es mehr in die Richtung von so ein bisschen so, weißt du, so passiver Ablehnung? Oder also welche Wellen schlägt das dann?
Naja, also in erster Linie, nee, also ich muss schon sagen, die Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, die sind fast alle sehr nett.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles Schweine sind und ich sage, boah, da will ich ja nie wieder. Das ist nicht der Punkt, sondern es ist einfach, die Repräsentation ist einfach überhaupt nicht gegeben, so von nicht weißen, nicht männlichen Personen. Und ja, ich habe da keinen Wunsch verspürt von Einzelnen, das wirklich mal zu ändern. So.
Ja,
also ja, es gibt dann, also es sind auch so Kleinigkeiten, wie wenn du auf eine Spieleveranstaltung gehst, dann habe ich das bisher immer so erlebt, dass es da immer auch zum Beispiel was Vegetarisches auf dem Buffet gibt. Und im Filmtonbereich würde ich jetzt denken, da gibt's Buletten und Kartoffelsalat.
Weißt du? Wirklich, so. Ohne Quatsch?
Nein, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber
ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Einfach so ein Mitdenken von anderen Lebenswelten, so, habe ich da einfach nicht so viel erlebt.
Ja.
So, vielleicht tue ich denen jetzt allen auch wahnsinnig unrecht, dann tut's mir sehr leid, aber es war so mein Eindruck und ich war auch eine Weile mal in einem Vorstand es gibt so eine Berufsvereinigung Filmton, die sich genau dafür einsetzt, dass der Filmton nicht immer so stiefmütterlich behandelt wird und so weiter und dass die Preise hoffentlich stabil bleiben und so. Und da habe ich ganz naiv irgendwann mal gesagt, ja, ich habe jetzt hier gerade mal auf die Webseite geguckt und alle unsere Texte sind irgendwie im generischen Maskulinum so, würde ich dann jetzt mal ändern so. Was für ein Schema wollen wir denn nehmen? Oh, Alter, und dann brach ein Shitstorm los, das glaubst du nicht.
Oh nein, oh Gott.
Und ich war komplett überfordert, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. So, ich habe damit gerechnet, vielleicht, dass man über das Wie zankt, aber es ging dann tatsächlich auch um das Was, wieso das denn zum Teil. Und das sind so, ja, weiß nicht, das sind so Anekdoten, die haben mich echt so ein bisschen kuriert von dem Bereich, weil das muss ich echt nicht mehr haben. So, ich will nicht von irgendeinem so Verein präsentiert werden, eigentlich nur Männer am Start hat in seiner Sprache. Inzwischen haben sie es auch geändert. Irgendwann kam so eine Presse, also so ein Mensch, der so berät, was so Presse. Presserefer? Nee, weiß ich nicht genau. Die haben dann auch gesagt, also Leute, es geht aber nicht. Jetzt ist es anders. Aber ja, wie gesagt, auch da ist es wahrscheinlich inzwischen ein bisschen moderner geworden, genau wie die UDK. Aber mir war es einfach zu anstrengend, zu aufreibend. Ich habe keine Lust, mich über sowas zu zanken.
Ja. Also ich bin da auch ganz bei dir. Ich glaube, also das ist ja wohl wahrscheinlich auch leider klar, auch in der Indie-Szene, auch in Deutschland gibt es immer wieder Probleme und Vorfälle dieser Art, werden teilweise auch in die Öffentlichkeit hinausgetragen. Aber ich bin auch ganz bei dir, wenn du sagst, gerade in Berlin hier, wenn, da denke ich vor allem an den Saftladen, dieses Entwicklerkollektiv, das du ja auch kennst, du hast ja auch mit denen schon zusammengearbeitet, mit Leuten von dort. Also klar, ich war da noch nie jetzt irgendwie festangestellt oder so, aber ich war da schon immer mal wieder für Interviews und Gespräche und zum Beispiel der Stefan Hövelbrinks, der sitzt ja oder saß ja dort oder sitzt da jetzt wieder, der Death Trash, mein Gott, dieses Spiel, Death Trash, jetzt entwickelt und jetzt auch gleich bald schon rausbringt. Nee, es ist sogar schon als Early Access jetzt erschienen mittlerweile. Solche Leute, und die sind so nett. Und genau, was du auch sagst, sie sind ja nicht einfach nur nett, sondern du hast das Gefühl im Gespräch, die sind für viele Themen sensibilisiert, wo andere Leute noch so ein bisschen vor die Wand laufen. Und das empfand ich bei meinen, wie gesagt, nur sehr kurzen Besuchen, aber immerhin, immer so angenehm. Das war echt so, du kommst da rein und ich würde schon sagen, ich bin so ein emotionaler Bauchgefühlmensch. Ich so ein bisschen fühle ich da immer so rein und es war, ich fühlte mich gut da. Es war eine gute Ecke. Da kenne ich auch ähnlich wie du ganz andere Läden und Räume, wo direkt die Nackenhaare hochgehen und ich mir denke, oh, irgendwie, also weiß ich nicht, was ist denn hier los? Ja, genau, ja.
Ja, insofern bin ich sehr, sehr froh, dass diese Tür sich irgendwann aufgetan hat. Der Saftladen war tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen mein kleines Sprungbrett. Die waren ja ganz früher noch viel kleiner und eine Straße weiter hier, von wo ich wohne.
Ach, dann wohnst du aber schön. Also wirklich schön. Ja. Kann man mal am Rande sagen, schön, schöne Ecke.
Ja. Und ich habe dann irgendwann über irgendjemanden, ich weiß nicht mehr, wer es war, mitbekommen, dass da ein Tisch frei wurde. Und dann habe ich mich da gemeldet und dann habe ich da einen Tisch angemietet, weil das ist so die Downside von meinem Audio-Dasein. Ich bin halt immer alleine, ne?
Ja, ja, klar.
Und ich arbeite halt auch immer alleine und das fand ich so doof. Und dann habe ich gesagt, ich kann natürlich viele Dinge nicht in so einem Shared Office machen, aber ist mir jetzt egal, die Sachen, die ich machen kann, mache ich dann zumindest da. Und darüber haben sich dann auch so Zusammenarbeiten ergeben. So.
Ach, sitzt du da immer noch? Also hast du da noch deinen Tisch? Und die sind ja umgezogen mittlerweile, aber bist du noch Teil des Saftladens?
Ich sitze da nicht. Ach. Ich sitze gerade aus Corona-Gründen, aber eigentlich bin ich da noch.
Jetzt muss ich mal fragen, Anfang letzten Jahres, ich sag mal so Februar, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass du Anfang Februar letzten Jahres dort gesessen bist, noch in den alten Büroräumen des Saftladens?
Du meinst jetzt da in der Adalbertstraße?
Genau.
Ja.
Boah, weil, ich frage nämlich so doof, ich habe nämlich da meinen Termin gehabt mit Stefan Hövelbrinks, schon wieder, sage ich Ihnen, und hatte ihn da getroffen für ein rund einstündiges Interview. Das war die Geburtsstunde von Orky Cool trifft. Das war das Gespräch, in dem ich gemerkt habe, ursprünglich war das für einen Artikel, der ist dann auch erschienen, aber das war der Moment, wo ich gemerkt habe, warte mal, eine Stunde mit Menschen sprechen, die Spiele entwickeln, das ist gar nicht mal, also das ist viel interessanter, auch für Außenstehende, als ich gedacht hätte. Und da war ich nämlich im Saftladen zu Besuch und ich frage deswegen, weil dann könnte es ja gewesen sein, dass sich unsere Blicke mal kurz gekreuzt haben, ohne zu wissen, dass sich unsere Blicke gerade kreuzen.
Das ist ein schönes Gefühl.
Ja. Mit Blick auf die Uhr, ich will dir noch wenigstens eine kleine Frage stellen, weil ich will, wie gesagt, deinen Tag jetzt nicht mehr sabotieren, aber eine Sache, ich weiß auch gar nicht, ob das so eine sinnige Frage ist, aber eine der ersten Fragen in der Vorbereitung, und ich muss jetzt einfach fragen, hast du denn auch ein Lieblingsgeräusch? Also ein Geräusch, das dir aus irgendeinem Grund Spaß macht, das zu vertonen, das aufzunehmen, damit zu arbeiten, gibt's das?
Ja, klar. Also ein Geräusch, was ich einfach privat sehr liebe, ist Schritte auf Dreck.
Oh, was für ein Dreck genau?
Naja, so wenn du so einen trockenen,
jetzt überlegst du aber sehr genau, was für ein Dreck
das ist. Wenn es so schön knirscht, das kann irgendwie so ein schotteriger Feldweg sein, aber das kann auch irgendwie, irgendwie sowas dazwischen sein, so auf dem Tempo verfällt, wo der Asphalt dann so ins andere übergeht oder so. Oh, also
toll.
So diese Knirschschritte feiere ich sehr.
Oh, du, ich merke beim Zuhören, ich glaube, ich hätte eine Schwäche für diesen Job. Ich glaube, da ist was in mir drin. Es macht mich nämlich sehr glücklich, mir das vorzustellen, dieses Geräusch und das selber so. Ich habe auch ein gutes Geräusch und zwar, da muss ich noch ganz ausholen. Ich hoffe, du zitterst nicht schon auf dem Stuhl.
Nein, ich habe noch 10 Minuten Zeit.
Okay, aber wie gesagt, will ich da nicht jetzt strapazieren. Aber ein Geräusch, auch sehr gut. Ich habe eine neue Kaffeemaschine, schon seit längerer Zeit. Also die ist eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr neu. Die hat Bohnen, also man kann Bohnen reinfüllen und jetzt habe ich so eine Tüte mir irgendwann mal gekauft, da sind Bohnen drin und dann wollte ich die Bohnen aus der Tüte in die Kaffeemaschine schütten und dadurch aber, dass die Kaffeemaschine an einem Ort steht, wo nach oben hin nicht viel Platz ist, weil direkt ein Schrank beginnt, kann ich nicht die Tüte einfach schütten von der Tüte in den Behälter, weil dafür kein Platz ist, sondern ich muss die Bohnen umfüllen in eine Kaffeetasse und mit der Kaffeetasse dahin wackeln und die dann da reinschütten. So. Und das Geräusch von Kaffeebohnen, kleinen Kaffeebohnen in Porzellantasse, ich sag's dir, wenn du dir mal was Gutes tun willst, das ist so ein angenehmes Geräusch, wirklich. Das ist so ein schönes Geräusch, wenn du es auch mit so einem Schwung machst. Oh, also da werde ich ganz wackelig. Das ist wirklich ein richtig schönes Geräusch. Also wirklich, das kann ich dir nur empfehlen.
Sehr gut, glaube ich dir. Dann kann ich dir noch einen Tipp geben. Gemahlener Kaffee, wenn du den auf so einen glatten Fußboden machst, also das würdest du natürlich in deiner Wohnung eigentlich nicht machen, aber
naja, vielleicht,
wenn du zum Beispiel so einen Fliesenfußboden hast oder sowas oder einen Steinfußboden in der Kammer oder so und da so ein bisschen gemahlenen Kaffee drauf machst, dann kannst du Knirschschritte machen.
Du, ich krieg ein richtiges, wie nennt man das, so ein Zittern in den Fingerspitzen gerade, so eine positive sensation habe ich gerade. Ganz spannend, das habe ich auch vorher noch nicht so gehabt, sowas.
Ja, es ist also das ist auch wirklich was ich total liebe an diesem Geräuscheberuf, dass man so auf so Details achtet. So. Also dass so in so einem Film zum Beispiel, wenn da irgendwie 4 Leute eine wichtige Rolle spielen, dann versucht man natürlich auch jedem einen anderen Charakter zu geben, auch im Klang so. Und das ist total schön. Man probiert dann auch halt irgendwie immer so mehrere Schuhe aus, so welcher jetzt am besten klingt und so. Das ist,
ich habe auch auf deinem Twitter-Feed gesehen und dem entnommen, und so habe ich zumindest auch interpretiert, du läufst dann durchaus auch durch die Stadt, so Flohmärkte und so, und guckst, was du da mitnehmen könntest für dein Tonsammelsurium. Also ich sah was von einem Schuh, glaube ich, den du irgendwo aufgelesen hast.
Den habe ich gefunden auf der Straße, ja.
Ja, genau. Du siehst es dann und denkst dir, mein Gott, da stecken Geräusche drin, oder wie?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also du musst ja ganz viel Zeug besitzen, ne, um irgendwie solche Sachen machen zu können. Und wenn man so auf den letzten Drücker schnell was Bestimmtes besorgen muss, dann wird es meistens teuer. Und deswegen gucke ich halt immer so. Ich kriege dann auch mal so Bilder geschickt von meinem Mann oder von irgendwelchen Freunden, so wenn so eine Badewanne irgendwo auf dem Gehweg steht oder so. Dann bin ich immer ganz traurig, dass meine Wohnung schon so voll ist und ich nicht so ein fettes Geräuschestudio habe. Das ist natürlich so ein kleiner Traum, aber es ist einfach nicht zu machen, wenn man nicht sich krass in diese Mühle begeben will mit, ich muss eigentlich die ganze Zeit rund um die Uhr arbeiten, um die Miete bezahlen zu können von diesem Studio. Weil in so einem richtig geilen Foley-Studio, da hast halt erstens Platz und zum anderen halt richtig viel Stauraum, ne? Und dann sind die Sachen auch so verstaut, dass man da gut rankommt und die gut wegpacken kann wieder. Und ich habe halt hier in meiner Wohnung eine Kammer, die total vollgestopft ist und dann noch so diverse Regale, die so in die Wohnung reinmeandern, so im Flur ein Regal und im Schlafzimmer ein Regal und dann gibt's noch einen Keller. Aber klar, Traum ist so ein bisschen so im Prinzip das, was man manchmal so sieht von so, wie heißt denn das? Werkstatt. So private Werkstätten, ne, wo die Leute dann an der Wand angemalt haben, hier hängt der Hammer und hier hängt die Zange und so. Oh. Das hätte ich so gerne für meinen Geräuschebereich, aber dafür bräuchte man halt so viel Platz. Das macht für mich gerade keinen Sinn.
Ach, toll. Ja. Toll. Du, mir fällt es ja richtig schwer, aber ich muss sagen, wir müssen langsam die Kurve kriegen, aber das war ein richtig schönes Gespräch. Ich habe selten so viel gelernt in etwas mehr als einer Stunde über so einen spannenden Job. Also wirklich, ich danke dir wirklich für die Zeit, für die Geduld, für diese ganzen Anekdoten und Einblicke. Super, super spannend. Wirklich spannend.
Ja,
Super
danke dir für
spannend.
die Einladung. Macht mir auch immer wieder Spaß,
Ja, das
drüber
freut
zu
mich sehr.
reden.
Kannst du vielleicht nur so abschließen? Jetzt ist ja auch einfach nur privates Interesse von mir. Gibt es was, an dem du gerade arbeitest, wo man sagen kann, oh, da könnte bald mal was passieren? Und dann, wenn man das spielt oder guckt oder sieht oder was auch immer, hört man dich wieder? Oder ist alles gerade noch Vertragsverschluss?
Nee, es gibt dieses VR-Spiel Tentacular, was du vielleicht auf
Ah,
Twitter schon mal gesehen hast, mit
ja.
dem Tentakelmonster von
Ja.
Simon und Luca. Genau, das vertone ich gerade. Und dann gibt es You Suck at Parking. Kann
Geiler
ich dir,
Name
wenn
auch
du Bock
einfach.
hast, einen Link schicken.
Ich sehe es gerade vor mir, ich bin auf deiner
Na
Website und
ja.
habe es gerade entdeckt, ja.
Genau, das ist auch super. Also das ist halt auch so ein klassischer Fall von bei diesem Auto, wenn du zum Beispiel kannst fliegen mit dem Auto, wenn du über solche Sachen rüber springst und dann klappert's und so. Das sind alles irgendwelche
Ach, schön.
Backbleche und so ein Zeugs von mir.
Ach, toll.
Ja.
Ja, schön. Guck mal, schön. Da haben wir jetzt noch was zum Freuen. Hab's hier gerade vor mir auf. Ja, toll. Also, jetzt endgültig, aber vielen Dank dir nochmal für die Zeit und alles. Beim nächsten Saftladenbesuch werde ich mal gucken, ob ich irgendwo dein Schreibtischchen entdecke. Oder ansonsten laufe ich mit gespitzten Ohren irgendwann mal durch deine Nachbarschaft und horche unten auf der Straße, ob ich diese Foley-Sachen mal in Aktion höre. Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich vielleicht doch. Ich hoffe es einfach. Vielleicht passiert es ja.
Ja, wir können auch gerne unseren Tempelhofer Feldspaziergang machen und über
Oh
Kaffeebohnen und
Gott. Oh mein
Knirschgrätzel
Gott. Gut, dass du es in
referieren.
Erinnerung rufst. Dieses wunderbare Angebot. Mein Gott. Sehr gut. Wir werden darüber privat nochmal sprechen.
Sehr
Sehr
gut.
gut. Ja, gut. Dann jetzt ganz öffentlich. Vielen Dank dir nochmal und komm einfach gut durch diesen Termintag. Und dann, ne, bis bald, sage ich einfach mal. Einfach mal bis bald.
Ja, danke dir. Tschüss.
Tschüss. So, das war's. Das war mein Gespräch mit Almut. Hat mir einen wahnsinnig großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wie gesagt, ein super spannender Blick in die Welt der Foley Artists, die nachträglich meinen Blick auf die Deleted Scenes von The Office verändert hat. Oh, das wäre auch eine schöne Anmoderation eigentlich gewesen. Naja, jetzt ist zu spät. Also, wenn euch das gut gefallen hat, fühlt euch herzlich eingeladen, bei iTunes ein paar Sternchen zu verteilen. Am liebsten sehen sie natürlich die 5. Wenn ihr noch mehr rausdrücken wollt und das System es zulässt, auch gerne. Ansonsten nochmal der Hinweis, ihr könnt OkCool auch finanziell unterstützen mit zum Beispiel knapp 5 Euro im Monat. Da bekommt ihr nicht nur jeden Sonntag, wie gewohnt, diese Folgen hier bei OKCOOL trifft, sondern auch jeden Freitag eine Extra-Folge nur für Supporter aus einer Vielzahl von Formaten, liebevoll ausgewählt. Die Folge über Siedler 2 gehört zum Beispiel dazu. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht, einen guten Morgen. Passt auf euch gut auf. Wir hören uns wieder, wenn es erneut auf dem Wecker heißt, hallo, hier ist Sonntag, eine neue Folge wartet auf dich. Oder Freitag. Ach Quatsch. Naja, also, das habe ich verhunzt. Lasse ich aber so. Tschüss. Tschüss.